Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und mir geht es um die seelische, körperliche und spirituelle Herzensgesundheit. In dem heutigen Video werde ich mit dir eine kleine Reflexion unternehmen zum Thema, wo stehen wir eigentlich und was wird sich meiner Einschätzung nach in der nächsten Zeit radikal in der Medizin verändern. Es ist ein aus meiner Sicht sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, weil wir vor grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen stehen. Und auf diese werde ich in diesem Video eingehen. Und welche Konsequenzen haben diese grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderungen, auch geopolitischen Veränderungen auf die Medizin? Das will ich in diesem Video einmal herleiten. Wenn ich hier über bestimmte Personen spreche, geht es mir nicht um irgendwelche politischen Ansichten. Ich versuche einfach nur zu beschreiben, was ich wahrnehme und welche Konsequenzen das für die Zukunft haben wird. Im zweiten Teil des Videos werde ich ein sehr spannendes, sehr gutes Interview von Christoph Niederwieser dir phasenweise vorspielen und dazu einige Aspekte aus meiner Sicht sagen. Christoph Niederwieser ist Astrologe, inzwischen ja sehr bekannt auch auf YouTube und sehr bekannt auch für seine extrem präzisen und genauen Vorhersagen für das, was auf uns zukommt. Ich selber habe Christoph Niederwieser 2020 für mich entdeckt und ich habe auch da für mich auch überhaupt erst die Astrologie entdeckt. Ich habe das bis dahin nicht so wirklich ernst genommen. Aber was mich überzeugt hat bei ihm, war, dass er 2015 bereits publiziert hat, sehr exakt beschrieben hat in den Publikationen 2015, was sich 2020 ereignen wird. Und das ist genau so eingetreten, wie er es 5 Jahre vorher bereits klar umrissen hat. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat dann auch bei mir zu einem Umdenken geführt. Und so folge ich jetzt Christoph Niederwieser und schaue mir jedes Video von ihm gerne an und lasse mich davon inspirieren. Und das, was Christoph Niederwieser in seinem neuesten Video, wo es ums neue Bewusstsein geht, was er dort benennt, erlebe ich schon seit geraumer Zeit, dass genau das Gleiche eben auch für die Medizin zutrifft. Und das werden wir uns eben in diesem Video einmal anschauen. Wir stehen ja, oder wir sind ja wirklich, wir leben ja wirklich in epochalen Zeiten. Wir erleben eine Veränderung hier auf der Erde gesellschaftlich und auch geophysikalisch von nie dagewesener Dimension. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, so zum einen, wo stehen wir eigentlich gegenwärtig und hat das etwas zu tun mit der Medizin? Ja, das hat es, und zwar mehr, als du dir vielleicht im ersten Moment vorstellen wirst. Ich will zu Beginn einmal eingehen auf die Geschichte der Medizin und will einen Blick zurückwerfen auf die Zeit seit 1880 in etwa und dass wir einmal verstehen, wo kommt unsere Medizin, die naturwissenschaftliche Medizin, wo kommt die eigentlich her und wo steht sie heute? Da werden wir auf zwei Persönlichkeiten schauen, die sozusagen unsere moderne Medizin gewissermaßen begründet haben. Beginnen wir unsere Betrachtung bei Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, hier habe ich die Lebensdaten hingeschrieben, 1821 bis 1902 lebte er. Und er hat zunächst einmal nach dem Medizinstudium in Würzburg gearbeitet, kam dann relativ schnell nach Berlin und dann auch eben an die Charité dort. Und er ist der Begründer der modernen Pathologie geworden und der zellulären Krankheitslehre. Er ist wirklich einer der großen Giganten der modernen Medizin und ihm zollt auch ganz klar mein großer Respekt bei aller Kritik, die ich auch später noch in diesem Video formulieren werde. Aber zunächst einmal bleibt festzuhalten, er hat Großartiges geleistet. Er hat sich die Zellen genau angeschaut, er hat das Mikroskopieren eingeführt in der Medizin, er hat eingeführt, überhaupt den ganzen Grundsatz, von den Toten für die Lebenden zu lernen, das heißt die Sektion der an Krankheiten verstorbenen Menschen und das dann wiederum abzugleichen mit dem, was die Ärzte zu Lebzeiten vermutet haben, was der Patient hat und daraus sozusagen zu lernen für spätere ähnliche gelagerte Fälle. Und da hat er wirklich Gigantisches geleistet und hat eben auch das Paradigma aufgestellt, dass die Krankheiten aus ungesunden zellulären Zuständen heraus sich entwickeln. Und er war auch, das will ich ja auch betonen, er war auch gesellschaftlich aktiv gewesen. Er hat sich für einige Jahre in den Reichstag hineinwählen lassen, weil er erkannt hat, dass die Politik einen immensen Einfluss hat auf die Volksgesundheit und dass es notwendig ist, wenn ich der Bevölkerung helfen will auf gesundheitlicher Ebene, dass es notwendig ist, sich gleichzeitig auch um die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu kümmern. Und das hat er versucht. Und wenn ich mich recht entsinne, schon ein paar Jahre her, dass ich eine Biografie von ihm gelesen habe, wenn ich mich recht entsinne, ist das aber relativ frustran verlaufen. Das tut es bis heute. Ich kann diesem Ansatz von ihm nur voll und ganz zustimmen. Das fällt mir immer wieder auf und ich kann nur sagen, das, was sich abspielt in an politischen, gesellschaftlichen Problemen, das sehen wir sofort und zwar ohne zeitliche Verzögerung in der Sprechstunde, in der Praxis. Ja, die gegenwärtige Krankheitswelle, die wir haben, hängt natürlich zusammen mit gewissen medizinischen Maßnahmen der letzten Jahre, aber es ist auch Ausdruck der Angstkampagne, die gegenwärtig läuft in Bezug auf Krieg, Inflation etc. etc. Also ich frage mich manchmal, ist den Politikern eigentlich klar, welch ungemeinen Einfluss ihre Worte haben auf die Gesundheit der Menschen? Nur mal ein Beispiel. Wie der Einmarsch von Russland in der Ukraine war, 2022 im Februar, war es gerade bei alten Menschen so, die eben den Zweiten Weltkrieg noch bewusst erlebt haben, war es wirklich eine tiefe Retraumatisierung gewesen, ja, weil der Russe kommt wieder. Ja, ohne jetzt das Ganze zu bewerten, den ganzen Ukraine-Krieg und so weiter. Einfach nur diese Tatsache als solche hat viele Menschen traumatisiert. Und in diesem Sinne kann ich diesem Ansatz von Rudolf Virchow, sich um die Zelle zu kümmern, als auch um die gesellschaftlichen Zusammenhänge, kann ich beides auch nur voll und ganz zustimmen. Und ich selber habe ja in Berlin studiert und habe einen Teil meines Studiums am Rudolf-Virchow-Klinikum absolviert, was ja dann auch zur Charité gehört hat, dann später nach dem Mauerfall. Und ja, was eben seinen Namen trägt. Ich will dann eine zweite große Persönlichkeit nennen, das ist Robert Koch. Robert Koch lebte von 1843 bis 1910 und er war zunächst einmal Landarzt gewesen irgendwo in der brandenburgischen Provinz und hat sich in seiner Freizeit am Abend nach der Sprechstunde mit der Frage beschäftigt von Krankheitserregern. Er hat geguckt, wie kann ich Krankheitserreger anzüchten, wo finde ich sie, welche Nährmedien sind vernünftig und so weiter. Und er hat darüber publiziert und darüber ist man aufmerksam geworden in Berlin an der Charité, hat ihn dann nach Berlin geholt an die Charité. Und dort hat er dann ein ganzes Institut aufgebaut im Laufe der nächsten Jahre. Und er ist dann zum Begründer der modernen Erregerlehre geworden. Er war, das will ich ja auch sagen, ein Konkurrent von dem großen Franzosen Louis Pasteur. Die beiden haben sich sozusagen immer wieder bekriegt auch und standen in einer deutlichen Konkurrenzsituation zueinander. Und aber die große Leistung von Robert Koch war es eben auch zum Beispiel Medien zu finden, auf denen es möglich ist, Erreger anzuzünden. Zum Beispiel gibt es in der Medizin, wird auch heute noch verwendet, haben wir auch im Medizinstudium so gelernt und gemacht, an Petrischalen Bakterien anzuzüchten, beispielsweise auf Agar-Agar. Agar-Agar benutzt man in der Küche, ich meine, um Pudding zu machen oder Marmelade oder sowas, also um was einzudicken. Und irgendeine Frau aus seinem Team, es kann auch seine Frau sein, ich erinnere das jetzt nicht mehr, die kam auf die Idee und hat sich gesagt, Mensch, können wir nicht Agar-Agar nehmen und das auf eine Petrischale auftragen und dann da Bakterien draufpacken und siehe da, bums, die Bakterien wuchsen wie wild. Und er hatte ein neues Nährmedium gefunden, mit dem er Krankheitserreger anzüchten konnte. Was Louis Pasteur ebenfalls in die Medizin eingeführt hat, sozusagen das Pendant zu Rudolf Virchow, Zellularpathologie durch das Mikroskop schauen, das Gleiche hat Robert Koch gemacht. Robert Koch hat sich intensiv mit dem Mikroskop beschäftigt und vor allen Dingen mit der Fotografie durch das Mikroskop, um eben die Erreger auch fotografieren zu können. Zu den Lebzeiten von Robert Koch hatte man nur Kenntnis gehabt von den Bakterien. Kleinere Erreger konnte man damals noch nicht identifizieren. Und so ist dann aus dem, was er angefangen hat zu begründen, in der späten Zeit des 19. Jahrhunderts, ist dann das Robert-Koch-Institut geworden. Ich kann nicht umhin und will das jetzt ja auch deutlich machen, weil ich das schon eine, ja, also es spricht für sich selbst, was ich gleich zu erzählen habe. Und zwar gab es im Jahre 1890 den sogenannten Tuberkulinskandal. Was war der Tuberkulinskandal? Robert Koch war 1890 bereits ein angesehener, weltweit renommierter Forscher gewesen im Bereich der Erreger und wie ich ja eben schon sagte, eben immer wieder auch in Konkurrenz zu Louis Pasteur. Und es war so, dass eben zu jener Zeit einmal im Jahr irgendwo in der westlichen Welt eine große Tagung veranstaltet wurde, wo eben die neuesten Entwicklungen präsentiert wurden. Und 1890 fand diese Jahreskonferenz der Medizin in Berlin statt. Und Kaiser Wilhelm II. Hat ja 2 Jahre zuvor den Thron bestiegen. Und Kaiser Wilhelm II. Wollte, dass diese Tagung in Berlin zu, also es wirklich in die Weltpresse überall auf die erste Seite schafft. Er wollte berühmt werden für das, was Deutschland oder das Deutsche Reich zu der damaligen Zeit geleistet hat. Und er hat Robert Koch dazu veranlasst, überredet, ihn mit Geld bestochen, das weiß ich im Detail nicht. Jedenfalls war das ganz klar, es kam von ihm die Ansage, gebe bekannt, dass sie in der Lage sind, Tuberkulose zu bekämpfen. Tuberkulose war seinerzeit eine der ganz großen medizinischen Herausforderungen weltweit gesehen. Viele Menschen sind an der Tuberkulose verstorben und Robert Koch war noch nicht so weit. Er hat seine Studien und seine Forschungen zu diesem Thema noch nicht beendet gehabt, aber er hat sich auf Geheiß von Kaiser Wilhelm II. Dazu hinreißen zu lassen, vor die Weltöffentlichkeit zu treten und zu sagen, ja, ich habe einen Impfstoff gefunden gegen Tuberkulose. Und die ganze Welt, also alles, was sich leisten konnte, ist nach Berlin gereist. Es wurden Hotels umfunktioniert in Krankenhäuser, also in den Monaten nach diesem Ärztekongress, weil alle Welt sich mit dem Tuberkuloseimpfstoff von Robert Koch behandeln lassen wollte. Und nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass der Impfstoff zum Teil schädlich war, zumindest aber überhaupt keine Wirkung hatte. Er hat nicht geholfen gegen die Tuberkulose. Das hat Robert Koch natürlich zutiefst gekränkt, auch in seiner Ehre. Und nun, er war schon ein berühmter Mensch gewesen und er konnte es, also es hat jetzt sozusagen seinem Ruhm jetzt ja einen Zacken schon rausgebrochen aus der Krone, aber nicht grundsätzlich ihn dann fertig gemacht. Aber wenn ich das Ganze vergleiche mit der heutigen Zeit, müssen wir feststellen, okay, das Robert-Koch-Institut ist also eine Einrichtung, wie wir seit 2020 wissen und seit 2024 ganz sicher wissen. Es ist eine Behörde, die auf Geheiß des Bundesgesundheitsministeriums tätig wird. Ich habe selbst 2020 gedacht, das Robert-Koch-Institut, das ist ein Institut, wo die Wissenschaft regiert, wo die Wissenschaft das Sagen hat. Und es war so, dass damals verschiedene Ärzte, ich will hier nur einen stellvertretenden nennen, und zwar Herrn Wodak, der hat darauf aufmerksam gemacht, dass das Robert-Koch-Institut nicht unabhängig ist, sondern dass es eine weisungsgebundene Behörde ist. Und ich will an dieser Stelle hin nochmal daran erinnern, an die, ja, ich möchte fast schon sagen, legendäre Pressekonferenz. Ich denke, im Nachhinein wird sie als legendär bezeichnet werden, wo Lothar Wieler auf der Pressekonferenz gesagt hat, diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Wenn ich an jede Pressekonferenz zurückdenke und auch daran zurückdenke, was habe ich selbst gedacht, wie ich das gesehen habe, wie Lothar Wieler das gesagt hat, da habe ich zum einen gedacht, okay, das ist völlig unwissenschaftlich, weil Wissenschaft lebt vom Diskurs, von der Auseinandersetzung, von dem auch Konkurrieren der besten Ideen zur Lösung eines Problems. Und natürlich, in der Wissenschaft werden Dinge grundsätzlich hinterfragt. Das ist sozusagen das grundsätzliche Paradigma wissenschaftlichen Arbeitens. Punkt eins. Punkt zwei war für mich erlebbar gewesen an jener Pressekonferenz, wo ich irgendwie dachte, okay, ich glaube, Lothar Wieler glaubt seinen eigenen Worten nicht. Es war eine merkwürdige Diskrepanz zu erleben zu seiner Körpersprache, zu seinen Worten, aber auch seine Worte im Verhältnis zu dem, was er auf der energetischen Ebene ausgestrahlt hat. Heute wissen wir aus den RKI-Files, die ja leider kaum Menschen interessieren, also vor 15, 20 Jahren hätte das noch mehrere Auflagen des Spiegels dominiert. Heute interessiert das keinen mehr. Aus den RKI-Files wissen wir, dass die einzelnen Referatsleiter vom RKI-Institut im Grunde die Ansicht von Wolfgang Wodak, Bhakti, Andreas Sönnigsen und wie sie alle heißen, im Grunde auch vertreten haben. Die haben das genauso gesehen. Ja, und es wird deutlich in den RKI-Files, dass sie diese Ansicht nicht nach außen vertreten durften, weil das Bundesgesundheitsministerium, das heißt Jens Spahn, später Karl Lauterbach, denen Vorgaben gemacht zu haben, mit welcher Meinung, mit welcher Auffassung sie an die Öffentlichkeit zu treten haben. Okay, wir halten fest, dass auf Treu und Gehorsam den Verlautbarungen der Regierung zu folgen, scheint offensichtlich dem RKI von Anfang an inne zu wollen. Das ist ein, wie ich finde, dramatischer und trauriger Umstand. Und wie gesagt, der Ursprung davon ist nicht 2020, sondern 1890. Aber gehen wir weiter in unserer Betrachtungsweise. Also das ist sozusagen, das sind quasi die beiden großen Giganten, Rudolf Virchow und Robert Koch. Die haben im Grunde, und das meine ich jetzt stellvertretend, also wenn ich das jetzt so sage, die haben, nein, die haben gemeinsam mit anderen großen Ärzten, und diese großen Ärzte waren damals zu einem ganz großen Teil an der Charité haben die gearbeitet, großartige Chirurgen und so weiter. Also die Charité war seinerzeit wirklich das Zentrum des medizinischen Know-hows in der abendländischen Welt. Wie unerreicht in der Welt stand das da. Dieses Erbe ist dann natürlich im Rahmen des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit dann in die USA ausgewandert. Dann war sozusagen dort das Zentrum gewesen. Aber der Grundgedanke, also einmal Zellularpathologie, auf der anderen Seite Erregerlehre, diese beiden großen Grundpfeiler der Medizin bestehen weiter fort bis zum heutigen Tag. Was aber interessant ist, und das ist halt auch ein Punkt, auf den ich in diesem Video besonders hinweisen will, ist, dass mit diesen Persönlichkeiten im Grunde etwas begonnen hat, was ich nennen will, das materialistisch-naturwissenschaftlich-reduktionistische, das ist das wichtige Wort, reduktionistische Weltbild, das in der Medizin massiv Einzug gehalten hat. Es ist ja so, dass im Gespräch mit Ärzten, die über diesen Punkt nicht nachdenken, die sagen einem, naja, sie machen ja Naturheilverfahren oder anthroposophische Medizin oder ayurvedische Medizin oder was auch immer, das ist ja Weltanschauungsmedizin. Da muss man ganz klar sagen, vom Erkenntnistheoretischen her, halt, Moment, jede Medizin ist eine Weltanschauungsmedizin. Auch die Medizin, die wir heutzutage im Krankenhaus erleben, ist eine Weltanschauungsmedizin. Die Weltanschauung, die dem zugrunde liegt, ist das materialistisch-naturwissenschaftlich-reduktionistische Weltbild. Das wird gepredigt an den Universitäten. Das bekommen wir gelehrt bis zum heutigen Tag. Das ist das, wonach wir alle arbeiten sollen und arbeiten müssen. Und es tun ja auch 95 bis 98% der Ärzte. Dieses Weltbild prägt die Welt bis zum gegenwärtigen Tag. Aber die Frage stellt sich, wie lange noch? Okay, werfen wir einmal einen Blick auf die größeren geopolitischen Zusammenhänge der Gegenwart. Und Da gab es ja vor einigen Wochen ein politisches Großereignis, das hier im Westen ja kaum Beachtung gefunden hat. Und zwar war das der BRICS-Gipfel in Kasan. Kasan ist eine Stadt in Russland, an der Grenze zwischen Europa und Asien gelegen. Hier an diesem Foto sehen wir das sehr schön. Auf der einen Seite eine Moschee, also ein islamischer Bau, und auf der anderen Seite ein Bau sozusagen europäischer, mit europäischem Baustil. Und Kasan liegt sozusagen wirklich an einem Schmelzpunkt von verschiedenen Kulturen und Einflüssen. Und hier in den deutschen Leitmedien, wie sie alle heißen, haben darüber ja nur nebensächlich nebenbei berichtet und dass das ja sozusagen ja alles nicht wirklich von großer Relevanz sei. Ich will an dieser Stelle dazu ganz klar sagen, es ist notwendig heutzutage, sich in vielen verschiedenen Ebenen möglichst zu informieren. Und so habe ich auch dieses Ereignis damals genommen und habe mich sehr bewusst auch dafür entschieden, das aufmerksam zu verfolgen, was in den sogenannten Qualitätsmedien, die meiner Meinung nach keine Qualitätsmedien mehr sind, aber es ist ein anderes Thema, was in den Qualitätsmedien oder ja, öffentlich-rechtlicher Schundfunk und so weiter, was dort berichtet wird. Der einen Seite und auf der anderen Seite, was berichten andere Medien darüber? Leider habe ich nicht die Zeit und die Kapazitäten, jetzt auch ausländische Zeitungen und so weiter zu lesen, sodass ich mich damit begnügen musste, zu schauen, was berichtet Roger Köppel von der Weltwoche. Der war vor Ort gewesen und hat sich das Ganze angeschaut. Und uns wird ja hier in den Medien erzählt, dass Putin isoliert sei. Dem ist nicht so. Putin ist überhaupt nicht isoliert. Wir können festhalten, die NATO hat sich von Putin isoliert, aber Putin ist in der Welt nicht isoliert. Damit sage ich nichts für oder gegen Putin. Ich beschreibe einfach nur, was ist. Und hier fand also der BRICS-Gipfel statt. Der BRICS-Gipfel, das sind die Länder Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika. Damit begann das Ganze vor 10, 15 Jahren. Inzwischen ist das ein Staatenbund geworden mit, ich glaube, über 20 Staaten, die da drin sich vereinigt haben. Inzwischen ist deutlich über die Hälfte der Weltbevölkerung in den BRICS-Staaten organisiert. Und wir sehen auch hier in dem Abschlussfoto von der BRICS-Konferenz, in der Mitte steht eben Putin und die ganzen Staatschefs, die dort vor Ort waren. Putin ist nicht isoliert in der Welt. Jetzt hat das Ganze mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für die nächsten Jahre gewaltige Konsequenzen, gerade auch dieser BRICS-Gipfel, weil hier unter anderem auch beschlossen wurde, beziehungsweise es wird immer mehr umgesetzt, dass die einzelnen Länder zum Beispiel ihren Erdölhandel nicht mehr mit Dollar abwickeln. Es war vor 20 Jahren noch so, wenn ein Land den weltweiten Erdölhandel nicht mit Dollar abzuwickeln bereit war, haben die USA kurzerhand eingegriffen und haben ein Land in Schutt und Asche gelegt. Libyen und Irak sind dafür zwei Beispiele, die vorher hergehen wollten, bevor die Amis eingeschritten haben und wollten halt den Erdölhandel nicht mehr mit Dollar abliefern. Das Ganze hat gewaltige Hintergründe, was jetzt auch die ganze Volkswirtschaft der USA angeht. Das kann man auf verschiedenen Kanälen sich anschauen, sich damit beschäftigen. Das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Zum Beispiel Mark Friedrich berichtet darüber immer wieder, aber auch Andreas Popp mit seinem Popcast. Auch dort kann man dazu Hintergründe erfahren. Jetzt ist es aber eine Situation eingetreten, dass die USA es nicht mehr verhindern können, weil immer mehr Länder aus der US-Hegemonialstellung heraus ausbrechen. Unter anderem eben diese BRICS-Länder. Und die einfach sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit bei dem Diktat von den USA. Und das Gleiche hat sich ja auch nochmal gezeigt, dann wenige Wochen später, in dem Treffen in Rio de Janeiro, jetzt vor wenigen Tagen, wo die G20 sich getroffen haben. Also im Grunde der gleiche Club wie bei dem davor, aber diesmal waren auch andere Staaten noch zugegen gewesen. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man dann vergessen hat, bei dem Abschlussfoto Joe Biden mit da drauf zu haben, immer noch mal ein zweites Foto gemacht, wo er dann mit drauf ist. Es war ja eine große Enttäuschung gewesen nach diesem Treffen jetzt in unseren Medien, in unseren sogenannten Qualitätsmedien, dass ja eben die Agenda des westlichen Abendlandes hier keine Rolle gespielt hat. Liebe Politiker des Abendlandes, unsere Agenda spielt in der Welt keine Rolle mehr. Ja, das ist ja etwas, was wir einfach feststellen müssen. Vor 30 Jahren war Hans-Dietrich Genscher ja zum Beispiel noch ein emsiger Vermittler gewesen in den Konflikten dieser Welt und war ja auch mit einer derjenigen, der die Wiedervereinigung sozusagen mit im Hintergrund die Strippen gezogen hat, dass das Ganze gelingen konnte, ja. Heute Annalena Baerbock, wer interessiert sich noch für diese Frau? Ja, wer interessiert sich noch für Deutschland? Der Zug ist längst abgefahren. Was hat das jetzt mit Medizin zu tun? Sehr viel, weil wir erleben gerade, dass eben die Welt multipolar wird. Auch das ist mit Sicherheit ein Begriff, der dem einen oder anderen schon mal begegnet ist. Und wir erleben eben das Aufbrechen von alten Strukturen. Im Grunde müssen wir sagen, okay, dieses materialistisch-naturwissenschaftliche Weltbild, das eben in der Medizin auch gültig ist. Es gilt nach meinen Informationen, die ich habe. Ich habe ja nicht die Zeit, das durch die Welt zu reisen, aber von dem, was ich höre von anderen Kollegen aus anderen Ländern, es gilt eigentlich nur noch in den NATO-Staaten. In allen anderen Ländern gilt es nicht mehr. Ja? Und Indien hat die ayurvedische Medizin als eine weitere große medizinische Tradition. China die chinesische Medizin. In Russland gibt es unglaubliche medizinische Forschung und Wissen und so weiter. Die ganzen Adaptogene kommen alle ursprünglich aus Russland, das ganze Wissen darüber. Aber auch der ganze Bereich der Weltraummedizin und der Transfer, der Wissenstransfer von Weltraummedizin auf irdische Verhältnisse, das kommt aus Russland. Auch das ganze Thema Bewusstsein und so weiter. Auch dort hat Russland sehr, sehr viel geleistet in den letzten 100 Jahren übrigens schon. Wir müssen festhalten, und das sagen ja auch ganz viele Menschen, das sagt eben Christoph Riederwieser, darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen im Detail. Das sagt aber auch Birgit Fischer, Silke Schäfer, Peter Denk. Alle sprechen davon, dass dieser Machtblock schlussendlich des materialistisch-naturwissenschaftlich-reduktionistischen Denkens, der eben noch in den NATO-Staaten vorherrschend ist, dass dieser Machtblock in sehr kurzer Zeit geschleift werden wird. Das wird eingeebnet, das wird es nicht mehr geben. Ja? Und es werden völlig neue Prozesse an den Tag kommen, auch wo es um eine neue Form der Zusammenarbeit geht, des Zusammenschlusses und so weiter. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen mit Punkten, die eben Christoph Niederwieser in seinem jüngsten Video, wo er über das neue Bewusstsein spricht, dort sagt er einige Dinge, die sind so treffend formuliert, und das wollen wir uns jetzt abschnittsweise anhören, und dann sage ich dazwischendurch immer etwas aus meiner Sicht zur Medizin. Ja, das hier ist Christoph Niederwieser. Er verweist hier auf einen früheren Film, den er genannt hat, Die große Flut. Und lassen wir ihn mal zu Wort kommen.
Die Gestade unserer alten Sicherheiten, die werden da, und es wird schon im Frühjahr 2025 beginnen, die Gestade unserer alten Sicherheiten, die werden hinfortgespült. Das ist wie eine große Reinwaschung. Alles, was aus der alten Erdepoche noch da ist, aber einfach sich über.
Also er unterscheidet hier zwischen der alten Erdepoche, für diejenigen, die jetzt astrologisch nicht so eingedacht sind, die bis 2020 ging. Wir haben seitdem sozusagen die Übergangsphase, und jetzt kommen wir in etwas hinein, was er gleich nochmal näher beschreiben wird.
Bewegt hat, alles, was da nicht mehr in die neue Luftepoche hineinpasst, das wird in der Beschleunigungsphase, die ab nächsten Jahr ganz massiv zunimmt, wird dahin fortgespült werden. All das Falsche wird sozusagen bereinigt und Platz für das Neue.
Also, es geht darum, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo das Alte weggespült werden wird, um Platz für Neues zu schaffen. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe, ja. Also, das Alte, das ist halt diese Medizin, die in der Charité begründet wurde, und die ist jetzt vorbei. Und er sagt jetzt im nächsten Abschnitt, wir haben in Deutschland kein Wirtschaftliches Problem. Natürlich werden wir jetzt einen wirtschaftlichen Abschwung sondergleichen erleben, aber wir kommen von einem sehr hohen Niveau, steigen wir ab. Er sagt dort was anderes. Das Hauptproblem, was Deutschland hat, ist ein anderes Problem. Und das ist ein interessanter Gesichtspunkt von ihm.
Deutschland leidet unter einer eklatanten Ideenlosigkeit. Ja, weil bei den Herausforderungen der kommenden Zeit, da hilft es nichts, sich an die alten Werte zu klammern. Der
Ja, es hilft nicht, sich an die alten Werte zu klammern. Das heißt, an das, was jetzt in der Medizin gesprochen, das, was eben das materialistisch-reduktionistische Weltbild mit sich gebracht hat, das, was an der Charité erforscht wurde vor 140 Jahren. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Es kommt etwas Neues. Und jetzt geht es darum, aha, welche Ideen kommen denn jetzt? Schauen wir, was er weiter dazu zu sagen hat.
helfen nur revolutionäre neue Ideen und Herangehensweisen. Das heißt, die große Flut, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, ist in erster Linie eine große Flut neuen Bewusstseins. Und weil es einfach so ein unglaublich wichtiges Thema ist,
Ein neues Bewusstsein, das ist das Stichwort. Wir brauchen auch in der Medizin ein neues Bewusstsein. Ich will das einmal an folgendem Punkt deutlich machen. Das materialistisch-reduktionistische Denken, das ist jetzt ein Aspekt, um auf das ganze Thema Corona zu schauen und auf das Thema Corona-Impfung zu schauen. Dieses Denken hat uns die Impfung beschert. Und diese Impfung, und das wird ja immer deutlicher mit ihren fatalen Folgen für viele Menschen, die diese Impfung bekommen haben. Das Interessante ist, es gibt von der Schulmedizin, von der naturwissenschaftlich-reduktionistischen Medizin, gibt es praktisch keine Heilmittel für die Probleme, auch für Long-Covid. Ja, sei daran erinnert, das Virus stammt aus dem Labor. Ja, also egal ob Long-Covid durch das im Labor entstandene Virus oder aber durch die Corona-Impfung, also sprich, es geht um das Spike-Protein. Um damit fertig zu werden, was diese Substanz, die diesem materialistisch-reduktionistischen Denken entstanden ist, um mit den Folgen davon fertig zu werden, die einzigen wirklich sinnvollen Therapiemaßnahmen, die hier helfen, sind schlussendlich Therapiemaßnahmen, die aus der ganzheitlichen Medizin herauskommen. Das heißt, auch um die Probleme zu heilen, ja, auch um die Probleme zu heilen, ich sag mal, der Umweltzerstörung, der Umweltverschmutzung, auch der Umweltverschmutzung hier im Körper drin, ja, durch die ganzen Umweltgifte. Für all diese Dinge wird uns die Medizin, die in den pharmazeutischen Industrien hergestellt wird und in der technischen Welt hergestellt wird, wird uns hier, wenn überhaupt, nur minimal weiterhelfen. Das ist schon interessant. Meinetwegen ein Beispiel, Kurkuma, eine ganz wichtige Substanz in der heutigen Zeit, ja, mit der wir unglaublich viel Gutes erreichen können. Das kommt aus der Medizin des Nahen Ostens bzw. der indischen Medizin. Also in Indien wird es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eingesetzt. Ja, das ist die Medizin, die uns heute hilft und nicht das, was die pharmazeutische Industrie uns zu bieten hat. Und jetzt ist die Frage, betrachten wir also dieses Fortspülen der alten Strukturen jetzt in der Medizin, also dieser Medizin, die schlussendlich aus der Charité stammt, begreifen wir das als einen Verlust oder als eine Chance? Ja, es werden mit Sicherheit sehr viele Menschen, auch Ärzte, das als einen großen Verlust erleben, was in den nächsten, ja, ich denke 2025 sich massiv durchsetzen wird. Und weil sie einfach die Menschen einfach auch erleben, okay, diese Medizin hilft mir nicht mehr. Das erlebe ich ja tagtäglich in der Praxis. Diese Medizin hilft nicht mehr. Ich muss was anderes suchen. Ja, und das finden sie bei Ärzten, die eben ganzheitlich denken. Und da gibt es die einen Ärzte, die machen halt TCM, die nächsten machen ayurvedische Medizin, die nächsten machen, was weiß ich nicht, für Medizinformen und so weiter. Das ist sehr bunt, sehr weit gefächert. Und das darf auch so sein, weil es viele verschiedene Aspekte abdeckt. Ja, wir leben in einer multipolaren Welt, auch hier. Schauen wir, was Christoph Niederwieser uns weiter zu sagen hat.
dann machen sie einen natürlich Angst, oder man kann sie schon aus dem Defizit orientieren. Diese Megatrends, die kann man jetzt einerseits aus der Sicht des Verlustes, ja, defizitorientiert, aus Sicht der alten Erdepoche sehen und dann machen sie einem natürlich Angst. Oder man kann sie schon aus der Sicht der neuen Luftepoche mit dem beginnenden neuen Bewusstsein sehen und dann sind das plötzlich gigantische Chancen. Ja, und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt so anhand von einem dieser Megatrends erklären. Es ist ein bisschen so wie beim Vixierbild, ja, du kennst es ja, das alte Spiel, wo man drin vielleicht lange Zeit nur eine alte Frau sieht, ja, und plötzlich kippt das Ganze um, es ist immer noch dasselbe Bild, es sind immer noch dieselben Fakten, es sind immer noch dieselben Striche und Linien, aber plötzlich ist da eine wunderschöne junge Frau drinnen, ja. Also das ist genau, was dieser Bewusstseinswandel mit sich bringen wird. Und aus Sicht der Erdepoche, da sehen wir das ja vor allem aus Sicht der physischen Welt, aus Sicht des Besitzes, der Sicherheiten, auch aus Sicht dessen, was wir für unser Ego horten können. Aus Sicht der Luftepoche hingegen, da sehen wir das Ganze ja dann aus Sicht der geistigen Welt, ja, und alles, was wir da an neuen Technologien haben, die auf uns einrauschen, ja, dass plötzlich alles immateriell wird, dass Daten und Informationen das neue Gold sind, aber auch so Technologien wie künstliche Intelligenz oder Blockchain.
Ja, also betrachten wir das Ganze als Verlust oder als Chance. Ich sehe es als eine riesengroße Chance an. Ich freue mich auf diese Zeit. Und weil wenig später führt er dann auch aus, was ist das, worum es jetzt geht. Natürlich, auf der einen Seite wird die KI auch in der Medizin massiv Einzug halten. Das wäre nochmal ein interessantes Thema für ein späteres Video. Werde ich bestimmt nochmal irgendwann aufgreifen. Aber es geht vor allen Dingen darum, neue Ideen zu entwickeln. Ja, und das habe ich ja eben schon gesagt, auch mit dem Umgang mit dem ganzen Mist, der uns eingebrockt worden ist, durch unser Handeln, auch der Erde gegenüber uns selbst gegenüber, in den letzten Hunderten von Jahren, oder letzten 100 Jahre vor allen Dingen, haben wir eben solche gewaltigen gesundheitlichen Probleme bekommen. Und da hilft nur ein ganzheitlicher Ansatz. Und vor allen Dingen, das will ich auch noch mal ganz deutlich machen, es hilft vor allen Dingen ein anderes Denken über sich selbst und über ja, über das, was ich erreichen kann. Ja, das ist ja das, was ich mit den Patienten sehr, sehr viel in der Sprechstunde bearbeite. Die ganze Frage, welches Bewusstsein habe ich davon? Welches Mindset habe ich? Wenn ich nicht das richtige Mindset habe, ein Mindset habe, das wirklich auch zukunftsorientiert ist, dann werde ich auch nicht weiterkommen. Ja, also es ist ein Trugschluss zu meinen, das ist ja auch meine Kritik an der Naturheilkunde heutzutage, zu meinen beispielsweise das Strophantin. Ich verordne gerne und viel Strophantin, ja. Aber wenn ich Strophantin nur betrachte als einen Ersatz für einen Beta-Blocker, ja, dann ersetze ich den Beta-Blocker durch Strophantin. Ja, das mag in einzelnen Fällen mag das sinnvoll sein, ja. Aber mein grundsätzliches Denken hat sich nicht verändert. Ja, und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Es geht darum, das grundsätzliche Denken über die Zusammenhänge neu zu greifen und neu zu fassen. Das heißt, es sind neue Bewusstseinsebenen notwendig und über die spricht dann Christoph Niederwieser kurze Zeit später.
Dafür finden und erfinden. Richtigkeit, ja, oder Hellsinne oder tatsächlich geht es in erster Linie um unseren Geist, um unsere Ideen, um unsere Kreativität, also Stichwort um unser Bewusstsein. Ja, das sind auch Begriffe, die man in der alten Erdepoche noch vielleicht benannt hat mit Begriffen wie Hellsichtigkeit, ja, oder Hellsinne oder ja auch Medialität, Telepathie, Energetik und wo wir jetzt aber auch die nächsten Jahre vollkommen neue Begrifflichkeiten dafür finden und erfinden.
Ist das nicht ein Ding? Hellsichtigkeit, Telepathie und so weiter, das wird sich weiterentwickeln, das wird sich weiter ausbauen und das wird zwangsläufig auch in der Medizin, auch in der Medizin in unseren Breitengraden hier Einzug halten. Ja, da schließt sich sozusagen der Bogen zu dem, was ich vorhin politisch gesagt habe, zur Gegenwartssituation. Die Welt zieht an uns vorbei. Das haben wir am BRICS-Gipfel gesehen, das haben wir in Rio de Janeiro gesehen. Die Welt entwickelt sich weiter, nur wir hier in den NATO-Staaten meinen, die Welt sei immer noch so wie in den 80er Jahren. Das ist sie nicht mehr. Sie entwickelt sich weiter und Es entwickelt sich ein neues Bewusstsein.
Ja, und je nachdem, wo ihr jetzt mehr mit eurem Bewusstsein verortet seid, und jeder von uns hängt natürlich noch im einen oder anderen Bereich noch stark in der alten Erdepoche drin. Also wirklich jeder von uns, je nachdem hat man eben auch eine ganz eine andere Wertung dieser Megatrends. Also erster Megatrend hier, die globalen Machtverschiebungen. Nach der bipolaren Welt mit den zwei Machtblöcken Ost und West, wie wir es in der Zeit des Kalten Krieges hatten, über die unipolare oder monopolare Welt, wie wir sie dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten, also sprich eine globale Dominanz des ja, der kapitalistischen Marktwirtschaft, vor allem vertreten durch die USA, aber auch durch Europa, hin jetzt zu einer multipolaren Weltordnung, wo es einfach ganz viele verschiedene Machtzentren gibt, wo es verschiedene Bündnisse gibt, wo eigentlich jedes Land im Grunde sich in verschiedenste Seiten orientiert. Das ist sozusagen so der erste wichtige große.
Ja, damit schließt sich der Bogen zu dem, womit ich angefangen habe. Und dann später, ein paar Minuten später, sagt er noch Folgendes, und das hat mich sehr berührt und das hat mich auch sehr beruhigt. Und zwar sagt er dann, ja, der Krieg aller gegen aller, vor dem wir jetzt ja im Grunde stehen oder vielleicht auch schon drin sind, ich hoffe nicht, dass es jetzt noch arg viel schlimmer kommt als gegenwärtig, der wird sich im Laufe der Zeit verwandeln zu einer Kooperation von allen mit allen. Ja, und das finde ich eine wirklich sehr tröstende Perspektive für die mittlere oder fernere Zukunft, dass, wenn wir jetzt meinetwegen auch auf die Gesundheitssituation schauen, ja, also zunächst einmal bleibt festzuhalten, wir sprechen aktuell von Krankenhäusern, ja, also es sind kranke Häuser, in denen versuchen die Patienten, Patient, Englisch patient, gesund, geduldig, ja. Der Patient hat geduldig zu sein, hat geduldig die Therapiemaßnahmen über sich ergehen zu lassen. Das ist sozusagen der Patient im modernen Krankenhaus, wo ja naturheilkundliche Verfahren in Ausnahmefällen dann mal gestattet sind, aber im Großen und Ganzen 98, 99% davon ist eben die Medizin der Charité von 1880 bis 1920. Diese Medizin wird dort gepredigt, gelehrt, umgesetzt. Alles andere hat draußen zu bleiben. Dass sich das auch verwandeln wird in eine Kooperation, weil das, was Rudolf Virchow und Robert Koch herausgefunden haben, das wird ja jetzt nicht falsch dadurch, dass wir in ein anderes Bewusstsein hineinkommen. Ja, es hat ja weiterhin seine Gültigkeit. Das, worum es geht, ist, dass es eben richtig ist und notwendig ist, und folgerichtig ist, dass es in den Kontext hineinkommt von all den anderen Gedanken, die es oder Konzepten, die es in der Medizin gibt, dass es dort eben, es ist ein Konzept, das in bestimmten Fragestellungen zweifelsohne richtig und wegweisend ist, aber in vielen anderen Bereichen eben auch nicht. Und hier bin ich sehr frohen Mutes, dass hier eben in der nächsten Zeit sich gewaltig was verändern wird. Und ja, ich freue mich drauf, ich bin gespannt und bin gespannt, wie das im Gesundheitssystem auch abgehen wird. Das wird auch große Spannungen hervorrufen und bestimmt auch große Probleme mit sich bringen, diese Umbruchsphase. Aber da müssen wir jetzt einfach auch durch und dann danach wird was anderes kommen, es wird was Besseres kommen. Und zwar eine Kultur des Wiedergesundwerdens, des Wachsens, auch im Rahmen der Krise. Und an dieser Kultur will ich gerne sowohl in meiner Praxis als auch in meiner Online-Akademie weiter tatkräftig unterstützend mitarbeiten. Ich darf in diesem Zusammenhang jüngstes Buch erinnern, Herzgesundheit, Hormone und Hingabe, wo ich ja auch einen großen Bogen schlage und wo ich ja direkt zu Beginn im Grunde schon ganz in diesem Geiste der neuen Zeit damit beginne. Hormone sind Kraftfelder, ja. Und das männliche und das weibliche Geschlecht, es hat zu tun mit gewaltigen Weltenkräften, ein völlig anderes Denken als rein auf der molekularen Ebene. Die molekulare Ebene ist auch wichtig, aber es ist eben nicht das Einzige. Bis hin auch zu den zentralen Fragen auch von Reinkarnation und Karma. Und die ja in der modernen Medizin gar keine Rolle spielen. Aber ohne diese Konzepte wird es nicht zu einer umfassenden Heilung kommen können. In diesem Sinne wünsche ich uns alle eine im Endeffekt gute, spannende, weiterführende Transformationszeit. In diesem Sinne, herzliche Grüße, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.